So, dann würde ich gerne das Symposium fortsetzen. Wie gesagt, mit einer kleinen Umstellung. Nochmal herzlichen Dank an Sie, Herr Dr. Lohl, für das Verständnis. Ja, sehr geehrte liebe Frau Arras, Sie sind Präsidentin des Baden-Württembergischen Landtags seit, nachgeguckt, Mai 2016. Sie waren vorher schon längere Zeit Landtagsabgeordnete, seit 2011. Mit, wenn ich das so sagen darf, Sie waren Stimmenkönigin der Grünen in Baden-Württemberg mit 42,5%. Wir kennen uns schon seit längerem noch aus dem Gemeinderat der Stadt Stuttgart. Da sind Sie seit 1999, ich glaube in der Zeit sind wir uns dann auch begegnet, da ich ja in Stuttgart arbeite, und waren dann auch über längere Zeit Fraktionsvorsitzende der Grünen Fraktion im Gemeinderat der Landeshauptstadt. Ja, ich habe mir Folgendes notiert: unermüdlich heben Sie in unterschiedlichsten Zusammenhängen, nicht nur in Baden-Württemberg, in Zusammenhängen und Veranstaltungen die Unverzichtbarkeit des Konsenses, des Respektes, der gegenseitigen Wertschätzung hervor, als unabdingbare Voraussetzung der Weiterentwicklung unserer demokratischen Gesellschaft auf der Basis eines funktionierenden Rechtsstaats mit all seinen Defiziten. Dabei betonen Sie immer wieder die Notwendigkeit des Zusammenhalts der verschiedenen, auch kulturell voneinander verschiedenen Personengruppen, die in der Zivilgesellschaft zusammenleben, in einer konstruktiven, aber durchaus auch kontroversen Auseinandersetzung unterschiedlicher Kulturen, aber eben auf der Basis der Universalität der Menschenwürde und der Menschenrechte. Sie formulieren einerseits Erwartungen an die Politik, an die Parteien im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit undifferenzierten Haltungen und Meinungen, wie wir das ja jetzt auch nochmal in beeindruckender Weise von Andreas Zick gehört haben, mit populistischen Stimmen, mit alltagsrassistischen Äußerungen und Meinungen, grundsätzlich mit fundamentalistischen Strömungen. Aber sie haben gleichzeitig auch Erwartungen an die Zivilgesellschaft seitens der Politik. Was erwarten Sie, sehr geehrte Frau Arras, von jedem einzelnen Bürger, Bürgerin, sowohl von den Einheimischen, wenn ich es mal so sagen darf, wie auch von den Hinzukommenden, von deutschen Bürgerinnen und Bürgern und von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund? Frau Arras, bitteschön. Dürfte ich noch fragen, wo die Gebärdedolmetscher verblieben sind? Ich gucke. Ach so, sind
gut.
Keine Nutzung mehr. Okay, danke.
Sehr geehrter Herr Professor Nachhammer, lieber Herr Obert, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, hier zu sein und danke Ihnen, lieber Herr Obert, für die Einladung. Vor wenigen Monaten beklagte die Publizistin Caroline Emke in der Süddeutschen Zeitung, der Gemeinsinn gerate immer mehr in den Hintergrund. Sie fordert, Zitat, in einer modernen, säkularen Gesellschaft braucht es die Erinnerung an ein allgemeineres Wir, eines, das zwar die partikulären kulturellen und religiösen Unterschiede anerkennt und zulässt, aber sie doch auf etwas Gemeinsames, eben die öffentlichen Belange, Güter, Praktiken vereint. Zitat Ende. Wie der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden kann und muss und welche Rolle dabei unsere Geschichte spielt, dazu möchte ich einige Ausführungen machen. Lassen Sie mich zunächst einen kleinen persönlichen Exkurs machen. Ich bin Alevitin kurdischer Abstammung. Als ich mit meiner Familie 1978 aus Ostanatolien nach Deutschland eingewandert bin, kam ich in ein Land, das mir verheißungsvoll erschien. Freiheit, Demokratie, vermeintliche wirtschaftliche Sicherheit, Gerechtigkeit und Bildung. Bildung vor allem. Ich war 12 Jahre alt, hatte in der Türkei die Grundschule besucht und wusste nichts. Nichts von der Vergangenheit in diesem Land, nichts von der Gegenwart. Mit 12 Jahren habe ich nichts gewusst von der jüngsten Vergangenheit dieses Landes. Nichts gewusst von der Existenz zweier deutscher Staaten. Kaltem Krieg, Aufrüstung der atomaren Bedrohung, der RAF oder der gerade erst wirklich beginnenden Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit. Ich hatte keine Ahnung, was Demonstrationen sind. Die neuen sozialen Bewegungen waren mir fremd. Und wie das alles zusammenhing, konnte ich selbstverständlich noch lange nicht erfassen. Ich war damit beschäftigt, Deutsch zu lernen, um so schnell wie möglich aktiv an der Bildung, die mir die Schule anbot, teilhaben zu können. Die jugendliche Muhterem war ein trockener Schwamm, der alles aufsog, aufnahm und es kaum verarbeiten konnte. Was ich aber schnell wusste, war, ich will die Chancen nutzen, die dieses Land mir bietet. Ich will lernen und studieren, um später ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. In den ersten Jahren dachte ich, wie viele andere damals, wir gehen irgendwann wieder zurück in die Türkei. Deshalb engagierte ich mich zunächst in türkischen Vereinen und demonstrierte in Deutschland gegen Menschenrechtsverletzungen in der Türkei und alles natürlich in türkischer Sprache, dass viele das auf der Königstraße oder wo auch immer das gar nicht verstanden haben. Das hat uns nicht wirklich interessiert. Erst durch die schrecklichen rassistischen Ausschreitungen gegen Flüchtlinge und Migranten in Solingen, Rostock und Hoyerswerda Anfang der 90er Jahre, wir hatten jetzt das traurige Jubiläum 25 Jahre, ist mir klar geworden, dass ich auch in Deutschland was tun muss. Zunächst haben mich diese Ausschreitungen sehr eingeschränkt. Ich habe mein Freizeitverhalten geändert. Ich bin abends einfach weniger weggegangen oder bin oft vor Einbruch der Dämmerung nach Hause gekommen, weil ich Angst hatte. Nach einer Woche dachte ich, nee, das kann nicht sein, dass mir diese rechten Verrückten dieses Land kaputt reden. Das ist schließlich auch mein Land und ich lasse es mir nicht nehmen. Und dann dachte ich, okay, wenn schon mein Land, wenn Heimat, dann richtig Heimat, dann mischst du dich auch richtig ein. Und dann habe ich mir gedacht, richtige Einmischung geht eigentlich nur für mich damals über die Parteipolitik. Also schau dir an, welche Parteien bieten die besten Antworten an. Und ich habe mir, muss gestehen, damals nur die SPD und die Grünen angeschaut. Die SPD kennt man auch aus der Sozialdemokratie, die gibt es ja auch in der Türkei. Die Grünen gibt es, ich weiß gar nicht, ob heute ein paar wenige gibt, aber damals auf jeden Fall gab es keine Grünen in der Türkei. Ich habe mir die zwei Programme angeschaut und habe mich damals für die Grünen entschieden, weil sie für mich die besten Antworten gegeben haben im Umgang mit Antworten auf Minderheiten, auf Menschenrechte und so weiter. Und so bin ich in der Politik gelandet und dass ich dann irgendwann mal die deutsche Staatsangehörigkeit beantragt habe, um tatsächlich auch in der Politik aktiv und passiv mitzumischen, das war die logische Konsequenz, der logische Schritt für mich. Ich habe keine Vorfahren, die den Nationalsozialismus erlebt oder mitgestaltet haben oder als Mitläuferinnen und Mitläufer auch Schuld mit sich herumtragen. Ich habe keine Vorfahren, die im Widerstand gewesen sind oder versucht haben, wenigstens im engeren Umfeld Menschen zu schützen und dabei ihr eigenes Leben, ihre eigene Existenz aufs Spiel gesetzt haben. Und ich habe keine Vorfahren, die aus anderen Gründen Opfer des Nationalsozialismus waren. Für mich ist der Nationalsozialismus schreckliche Geschichte ohne persönlichen Bezug. Das unterscheidet mich von vielen anderen Deutschen. Für mich war es zunächst unvorstellbar, dass dieses blühende Land eine solche Vergangenheit hatte. Denn dieses Land hatte meine Familie gut aufgenommen. Wir haben von Anfang an viele Menschen getroffen, die uns freundlich gesonnen waren, die uns geholfen haben, anzukommen. Dabei war der Begriff Integration noch ein weithin unbekanntes Fremdwort. Ich wusste nicht, wie in den Familien geschwiegen, geleugnet, aber auch gelitten wurde, seit 1945 bis heute. Der Nationalsozialismus war kaum ein Thema. Der Sozialdemokrat Helmut Schmidt war Kanzler einer sozialliberalen Koalition. In den USA war der Demokrat Jimmy Carter Präsident. Heute bin ich Unternehmerin mit einem eigenen Steuerberatungsbüro in Stuttgart, Abgeordnete im Landtag von Baden-Württemberg und seit Mai 2011 Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg. Eine Abgeordnete der AfD aus dem Landtag von Baden-Württemberg sah in meiner Wahl zur Landtagspräsidentin einen Angriff auf ihre Partei und einen Beweis für eine Islamisierung Deutschlands. In Bezug auf die Flüchtlingspolitik der Grünen hatte die gleiche Abgeordnete zuvor von einem schleichenden Genozid am deutschen Volk gesprochen. Die Bewältigung der politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen von heute braucht den Blick auf die jüngste Geschichte unseres Landes. Wir Deutschen, egal welcher Generation wir angehören oder woher wir kommen und später zu Deutschen geworden sind, haben uns dieser Geschichte zu stellen. Nicht nur um zu verstehen, sondern gerade auch um zu handeln. Um welche Herausforderungen geht es? Weltweit leben wir seit geraumer Zeit, das ist schon auch vielfach gesagt, auch hier, in einer Phase der Krisen, der Unübersichtlichkeit und der Unordnung. Und jeder und jede von uns spürt das. Dazu nur einige Beispiele stichpunktartig. Über 60 Millionen Menschen sind vor Krieg, Terror und Armut auf der Flucht. Die wachsende Internationalität unserer Gesellschaft ist schön und bereichernd, führt allerdings auch zur Verunsicherung. Man braucht nur in der Stadt rumzulaufen, wie viele Sprachen werden gesprochen, komme ich überhaupt noch mit, ist es überhaupt noch Deutsch und vieles andere. Die Arbeitswelt verändert sich gravierend. Die Digitalisierung hat massive Auswirkungen auf unsere Beschäftigungsverhältnisse. Wir haben ein Lebenstempo, bei dem viele das Gefühl haben, nicht mehr mitzukommen. Familienstrukturen und Lebenswelten wandeln sich, und zwar völlig ohne Bewertung. Traditionen, für manche auch Heimat, gehen verloren. Es ist der Verlust des lange überschaubar gewesenen, den wir jetzt gewahr werden. Alte Sicherheiten schwinden und werden begleitet von einer Angst vor Veränderungen und auch einem Angst und auch einem Kontrollverlust über das eigene Leben. Werte, die bisher galten, scheinen überholt und überrollt zu werden von etwas, das noch nicht klar erkennbar ist und für viele von uns Unsicherheit bedeutet. Daraus entsteht das Bedürfnis nach einem Zurück zu einfachen Strukturen, einer gewohnten Umgebung der guten alten Zeit. Daraus resultieren teilweise die Ablehnung von Veränderungen und die Angst vor der Zukunft. Nicht unbedingt verwunderlich, gerade in unserem Land, einem Land mit viel kollektiver Fluchterfahrung und Existenzangst. Diese Entwicklungen sind seit einigen Jahren spürbar. Unter den Bedingungen der Flüchtlingsbewegungen und ihrer Folgen ist sie für Politik und Gesellschaft unübersehbar an die Oberfläche gekommen und hat auch zum Erstarken rechtspopulistischer Bewegungen geführt, nicht nur bei uns. Ich verstehe die Sehnsucht nach dem Einfachen, dem Überschaubaren und leicht Verstehbaren. Aber dahin können wir nicht mehr zurück, falls es solche Zeiten überhaupt jemals gab. Wir müssen lernen, mit der neuen Komplexität zu leben und gemeinsam das Beste daraus zu machen. Was können wir tun? Wir haben gemeinsame Werte, auf die wir uns verständigt haben. Wir haben uns vielleicht zu lange darauf verlassen, dass unsere Werte nicht in Frage gestellt werden. Wir müssen uns darauf besinnen, was den Rahmen setzt für ein offenes Wir oder in den Worten von Caroline Emke, einem allgemeineren Wir. Wir haben einen Rahmen. Wir haben ein starkes Leitbild, unser Grundgesetz. Das Grundgesetz ist nicht vom Himmel gefallen. Es ist aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus entstanden. Je mehr ich mich mit unserer Verfassung beschäftige, umso mehr bewundere ich die Mütter und Väter des Grundgesetzes. Sie haben in großer Weitsicht das Grundgesetz auf den Umgang mit Vielfalt angelegt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr gefreut, im Vortrag von Herrn Professor Zick zu hören, dass Verfassungspatriotismus etwas bewirken kann. Das freut mich natürlich. Und ich vertrete das wirklich mit Überzeugung. Und ich glaube wirklich, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich aus einem anderen Land komme, ursprünglich, auch wenn es nur 12 Jahre, wo man eben diese Rechtsstaatlichkeit, diese Würde des Menschen ist unantastbar, dass es nicht überall gelebte Verfassung ist und dass wir das vielleicht mehr in den Mittelpunkt rücken sollten. Das meine ich. Und im Kern vermittelt es Werte wie Respekt, Offenheit, Solidarität, Verantwortung, Gleichberechtigung, Gemeinsinn, Pluralität, Freiheit und streitbare Demokratie. Und auch Toleranz in seiner ursprünglichen Definition, nämlich den Mut aufzubringen, Unterschiede zu akzeptieren und zu respektieren. Mit dem Grundgesetz haben wir eine der besten, ja, vielleicht sogar die beste Verfassung der Welt. Und ich persönlich bin stolz auf diese Verfassung. Auf der Basis der Verfassung kann und muss sich unsere Gesellschaft ihrer konkreten Normen immer wieder selbst versichern. Wir alle sind gefragt zu zeigen, wie elementar, wie wertvoll uns ein solidarisches, ein friedliches Gemeinwesen ist. Und auch das hat Herr Zick sehr klar ausgeführt. Gesetze sind das eine. Es geht auch darum, wie wir damit umgehen. Insofern haben wir den Rahmen und es liegt an uns allen, damit richtig umzugehen. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir uns wieder verstärkt mit Fragen des Gemeinwohls und des sozialen Ausgleichs beschäftigen. Wir sind mit einem starken Gefühl der Unzufriedenheit und der Ungerechtigkeit konfrontiert. Arme werden immer ärmer. Die soziale Schere geht immer weiter auseinander. Wir müssen zurückfinden zu mehr sozialer Gerechtigkeit als tragende Säule unserer Gesellschaft. Einer Gesellschaft, die sich solidarisch um die von Armut und sozialer Ausgrenzung Betroffenen sorgt. Eine Gesellschaft, die das Wir in den Vordergrund stellt. Als Landtagspräsidentin und Abgeordnete komme ich mit vielen Menschen ins Gespräch. Dabei stelle ich immer wieder fest, die Frage, wie wir in der Demokratie um Positionen ringen, bewegt die Menschen. Sie erwarten von der Politik mehr als nur die Darstellung unterschiedlicher Positionen. Ihr Bild von Politik ist auch davon bestimmt, in welchem Stil und mit welcher Haltung in der politischen Auseinandersetzung um den besten Weg gestritten wird. Begegnen wir uns mit der Grundannahme, dass die anderen auch Recht haben könnten. Nur auf dieser Basis können wir unsere Ideen und unsere Argumente weiterentwickeln und verbessern. Das ist kein Plädoyer für Kuscheldebatten, im Gegenteil. Ich wünsche mir eine Debattenkultur, die hart in der Sache ist, fair im Umgang und lebendig im Stillen. Klare Meinungen und konkrete Vorstellungen erzeugen mehr Interesse an Politik. Debatten sind kein Selbstzweck, keine Show. Debatten sind der Humus unserer demokratischen Gesellschaft. Diesen Anspruch lösen wir nur ein, wenn wir sie als Mittel zur Problemlösung einsetzen. Mehr Wertschätzung für Politik entsteht nur durch gegenseitigen Respekt und sachliche Auseinandersetzungen. Seit etwa 2 Jahren greift ein Rechtspopulismus um sich, der Fremdenfeindlichkeit und Rassismus befeuert. Jüngstes Beispiel ist der abscheuliche Fall, dass ein Spitzenpolitiker auf einer öffentlichen Veranstaltung davon spricht, eine deutsche Politikerin türkischer Abstammung entsorgen zu wollen. Wir müssen uns ganz entschieden und viel mehr als bisher mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Alltagsrassismus und dem anwachsenden rechtsextremen Gedankenguts beschäftigen und dem kraftvoll entgegentreten. Und dazu sind Geschichtsarbeit, eine Erinnerungskultur, Veranstaltungen wie diese hier so wichtig. Zu der Geschichte der NS-Herrschaft gehört auch die Geschichte des Widerstands. Auch in solch dunkler Zeit gab es Menschen, die für Werte, Zivilcourage und Menschlichkeit einstanden. Ein Beispiel dafür ist, wie Sie ja am besten wissen, das mutige Handeln Einzelner gegen die Aktion T4. Erich Kästner schrieb: Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Zitat Ende. Ich hätte mir nicht ausmalen wollen, am Anfang des 21. Jahrhunderts mit den judenfeindlichen Schriften eines Landtagsabgeordneten aus Baden-Württemberg konfrontiert zu sein, der allen Ernstes behauptet, dass die gefälschten Protokolle der Weißen von Zion Dokumente einer echten Weltverschwörung wären. Wenn es überhaupt etwas Gutes an diesem Vorfall gegeben hat, dann dies, dass alle demokratischen Parteien, Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie die Wissenschaft gemeinsam aufgestanden sind und diesen ungeheuerlichen Vorwurf zurückgewiesen haben. Ich komme zum Schluss. In Begegnungen mit den Bürgerinnen und Bürgern spüre ich ein großes Bedürfnis, über das Fundament unserer Demokratie und Gesellschaft, über die Regeln unseres Zusammenlebens ernsthaft und engagiert zu diskutieren. Die Bürgerinnen und Bürger erheben ihre Stimme. Es ist ihnen offenkundig wieder wichtig, wer mit welchen Inhalten in den Parlamenten über ihr Lebensumfeld bestimmt. Wir erleben eine Repolitisierung der Gesellschaft. Das lässt sich auch an den Zahlen ablesen. Die Beteiligung an den Landtagswahlen der vergangenen Jahre hat teilweise sprunghaft zugenommen. 53,4% der Wahlberechtigten gingen in Baden-Württemberg im Jahr 2006 an die Urnen. 2011 waren es 66,3%. Und 2016 gab es nochmal eine Steigerung auf 70,4%. Das ist eine richtig erfreuliche Entwicklung und ich hoffe, sie setzt sich bei der Bundestagswahl am 24. September diesen Jahres fort. Ein weiterer erfreulicher Befund. Das Bonner Institut für angewandte Sozialwissenschaft hat im Auftrag der Zeit eine repräsentative Umfrage durchgeführt, die letzte Woche veröffentlicht wurde. Die Leitfrage war: Gibt es so etwas wie ein Wir-Gefühl im Land, ein Bewusstsein von Nähe, Solidarität und Gemeinschaft? Eine weitere Frage war, wer zum Wir gehört. Die Studie liefert im Blick auf manche politische Debatte und öffentliche Auseinandersetzungen unvermutete Ergebnisse. Eine deutliche Mehrheit der Befragten hält ein Wir-Gefühl für wichtig und wünscht sich ausdrücklich, dass das Wir-Gefühl in Zukunft noch wichtiger wird. 82% der Befragten sagten, zum Wir gehören Menschen anderer Religionen dazu. 80% der Befragten sagten, dass Homosexuelle zum Wir gehören. Für 72% der Befragten gehören auch Ausländer und Migranten zum Wir dazu. Überraschenderweise gehören für 71% der Befragten auch die Flüchtlinge zum Wir dazu. Und ich finde es auch so wichtig, dass wir in den politischen Auseinandersetzungen trotz aller Probleme und Herausforderungen nicht vergessen, dass die Mehrheit eben doch für Vielfalt und offene Gesellschaft ist und dass wir das nicht kleinreden sollten. Ich verstehe Caroline Emke, wenn sie beklagt, dass der Gemeinsinn immer mehr in den Hintergrund gerate. Wenn sie ein allgemeineres Wir einfordert, das die partikularen, kulturellen und religiösen Unterschiede auf etwas Gemeinsames vereint. Dass es hier viel zu tun gibt, ist unbestritten. Aber die Studie stimmt mich auch zuversichtlich, dass die Mehrheit der Bevölkerung weiter ist als viele politische Debatten. Die Mehrheit der Bevölkerung ist für eine weltoffene und vielfältige Gesellschaft. Für sie ist der Zusammenhalt der Gesellschaft wichtig. Das sind für mich wichtige Voraussetzungen, die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen von heute zu bewältigen und den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken. Und dazu sind wir alle gefragt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, liebe Frau Arras, vielen herzlichen Dank für die klaren und eindeutigen Worte und auch für den Schluss vor allem, ne, dass wir vielleicht auch, wir haben es kurz in der Pause mal angesprochen, so richtig und empirisch valide die Zahlen von Herrn Sieg waren, ist ja doch auch tendenziell ein bisschen pessimistischen Einschlag gehabt. Mit was haben wir da alles zu tun? Ne? Aber jetzt nochmal so zu hören, dass von Ihnen, dass es ja auch viele Menschen, die Mehrheit der Bevölkerung ist, die halt doch hinter dem Werden dieser Verfassung steht, hinter dem Grundgesetz und für Respekt und Wertschätzung eintritt, das war nochmal für mich zumindest sehr mutmachend. Herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.
Auch Ihnen natürlich unser Buch.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank und eine gute Fahrt nach Frankfurt.
Vielen Dank.